Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir brauchen dringend eine vereinigte Linke, die ihre Kräfte nutzt, um eine echte, große Utopie zu erkämpfen. Das schreibt der Lyriker, Essayist, Romancier und Übersetzer Arthur Becker in seinem gerade erschienenen Essay Links, Ende und Anfang einer Utopie. Einen schönen guten Tag, Arthur Becker. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir heute von links sprechen?
So vieles und so gar nichts, dass ich mir auch, bevor ich das Buch anfing zu schreiben, ganz zufällig letztendlich, mir schon so viele Gedanken gemacht habe und meine Freunde, nicht nur Kollegen aus der Literaturbranche, damit beworfen habe, schon eben die Gedanken gemacht habe, dass man eigentlich dringend definieren müsste, mit aller Vorsicht nach der Methode von Adorno, also Vorsicht umgehend mit Begriffen, warum das so schwierig sei, heute die Linke zu definieren. Und dann war das für mich so essayistisch.
Sie sprachen schon gerade von den Begriffen. Ich frage mich überhaupt, ob wir heute die richtige Sprache haben, wenn wir über rechts, links, liberal, konservativ, sozialistisch etc. sprechen. Stimmen die Parameter, die man einst mit diesen Zuschreibungen gemeint hat, überhaupt noch?
Nein, sie stimmen seit Jahren nicht mehr, was quasi nicht nur zur Krise der Linken, sondern insgesamt der Krise bei den Wählern geführt hat. Das heißt, sie wählen ja nicht umsonst in verschiedenste Richtungen oder auch wenn sie, wie das die Wahlen in Frankreich gezeigt haben, die Linke komplett Macron gewählt hat, um quasi das kleinere Übel zu wählen. Also nicht zuzulassen, dass Marie Le Pen an die Macht kommt. So betrifft ja die Krise der Begriffe ja nicht nur die Linke, sondern eben alle Begriffe wie die Sozialdemokratie und. Deshalb haben auch Identitätsbewegungen solch eine große Konjunktur, die man, bevor man sie kritisiert, muss man verstehen, wo ihre Wurzeln sind.
In einer Welt, in der die Gegensätze, die Ambiguitäten einem förmlich ins Gesicht springen, der man eigentlich gar nicht richtig leben kann, sprich in unseren Gesellschaften immer auf Kosten anderer lebt, Ressourcen übermäßig verschleudert. Wie sehr kann da eine linke Einstellung auch praktisch gelebt werden?
Sie kann alles machen, sie darf bloß nicht populistisch werden. Diesen populistischen Einsatz kann ich überhaupt nicht begreifen, auch wenn er wie von Chantal Mouffe zum Beispiel und von anderen westlichen Soziologen oder Philosophen sehr klug argumentativ vorgestellt wird, aber nicht im Namen des Populismus, weil der Populismus natürlich ein gewaltiges Instrument ist. Das wissen wir doch vollkommen aus dem 20. Jahrhundert. Nichts anderes betreibt jetzt auch Putin in Russland. Aber alles andere geht, alles andere ist möglich. Allerdings muss die Linke, ob sie will oder nicht, das ist so wie bei den Katholiken, man muss seine Fundamente sehr gut kennen. Und da gibt es wunderbare Kräfte und Energien, die heute gar nicht mehr benutzt werden. Aus welchen Gründen auch immer, versuche ich natürlich auch in meinem Buch ein bisschen zu erklären. Aber so, wenn man sie nicht mehr benutzt, das, was erarbeitet worden ist im 19. Jahrhundert über Hegel, Marx bis hin zu den Post-Neo-Marxisten, also weitergehend zu Adorno und Kowakowski und Baumann, dann ist man auch in dem Sinne nur eine politische Kraft, aber ohne Vision, ohne Utopien und ohne dialektisches, kritisches Denken.
All diese Denker kommen in Ihrem Buch vor. Sie schreiben unter anderem, linke Kräfte müssen zu den Wurzeln zurück und wieder über so etwas wie Utopien nachdenken, die Utopie wieder entdecken. Warum und was versprechen Sie sich davon?
Die Linke hat eigentlich ein unheimliches Glück, wenn man so will, weil wir wissen ja, wie das im Parlament entstanden ist, wo links und rechts im 19. Jahrhundert saß, wie diese Begriffe entstanden sind, rein historisch, kulturgeschichtlich. Wir kennen das aus dem deutschen, englischen Parlament und sind ja gewisse Zufälle gewesen, dass sie hätten auch rechts sitzen können, aber es war halt anders. Aber sie hatte deshalb ein unheimliches Glück, weil sie letztendlich zwei Parolen hat, die Freiheit, Gerechtigkeit, als, nennen wir das als einen Begriff, handeln. Und in dem Zusammenhang hat man solche hohen Ideale und will man sie auch richtig verfolgen, braucht man visionäres Denken. Und ohne Utopien geht das überhaupt gar nicht. Und speziell heute, in unserer Zeit, ja so viel von Realpolitik, auch im Kontext zum Beispiel der Kritik quasi Russlands oder der Ukraine. Es ist sehr schön zu sehen, auch an verschiedenen Appellen und Briefen, wie realpolitisch immer wieder Intellektuelle oder Politiker versuchen zu denken. Aber eben nicht mehr utopisch, nicht mehr visionär. Da steht sich die Menschheit meiner Meinung nach auch psychologisch selbst im Wege, denn gerade Utopien haben uns oft wirklich die Haut gerettet und haben neue Zukünfte gezeigt und auch neue Möglichkeiten. Der jüdische Aufstand in Warschau 1943, dann der Warschauer Aufstand, also der polnische, ein Jahr später 1944, weil beide Gruppierungen, die einander auch unterstützt haben, keine Chance hatten. Es war eine Utopie, aber es war auch eine Vision. Es war sozusagen Beweis dafür, dass der menschliche Geist sich nicht terrorisieren lassen wird, auch nicht von solchen faschistischen Regimen. Und da sage ich ganz klar, der Mensch ist mehr als nur das, was er zu sein scheint. Und in dem Kontext muss man auch die Utopien sehen, weil sie natürlich auch zwischen Irrationalen und Rationalen quasi sich bewegen. Und die Überbetonung sowohl des Irrationalen oder des Rationalen hat uns nie gut getan.
Was bedeutet es heute, links zu sein? Und wie kann dieses linke Denken heute überhaupt funktionieren? Darüber spreche ich mit dem Publizisten und Lyriker Arthur Becker. Darüber schreibt er in seinem neuesten Essay. Arthur Becker, Sie schreiben unter anderem, die größte Kraft der Linken liegt in ihrem Denken der Utopie, das in sich dialektisch sein muss. Und was genau ist mit dieser Aussage gemeint? Wie und warum kommt hier die Dialektik überhaupt mit ins Spiel?
Wir fragen uns schon seit gut 30 Jahren, inwiefern überhaupt noch die kritische Theorie der Frankfurter Schule und auf der anderen Seite, die Zuhörer werden sich erinnern, auch dann später die späten Poststrukturalisten aus Frankreich, die auch eine hohe Konjunktur in den 80ern, 90ern noch hatten, inwieweit das noch heute aktuell sei. Bei Adorno kann man sagen, Adorno erlebt ja schon eine Wiedergeburt, aber nicht im Kontext seltsamerweise der Kritik der Linken oder im Kontext der Dialektik, sondern eher im Kontext des kritischen Denkens oder Nachdenkens über die Identitätsbewegungen, was sehr schön von Eribon oder Fukuyama in den letzten Texten, Interviews oder auch ihren Büchern immer wieder bearbeitet wird. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil im Prinzip habe ich mich gefragt, warum müht sich diese Linke, die westliche Linke vor allen Dingen, so sehr ab? Hat sie doch eigentlich wunderbare Instrumente, die keine andere, bleiben wir nur bei Politik, keine andere politische Kraft hat. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man viel zu sehr klischeehaft über das 19. und 20. Jahrhundert, aber im Kontext eben der Ideengeschichte denkt. Und da stehen mir wirklich oft die Haare zu Berge, wie man einen Marx oder Hegel immer wieder auf Historizismus oder auf den gescheiterten, institutionalisierten Sozialismus reduziert. Und warum schaut man sich eben die Grundideen nicht an? Und diese sind wunderbar. Die kritische Theorie, eine Weiterentwicklung der hegelischen Dialektik und dann über Marx und dann über natürlich Lukács und Gramsci weitergehend. Das sind sehr gute Waffen, politische Waffen vor allen Dingen, da man nicht nur sich selbst, seine eigene Macht und die andere Welt nach dieser Methode in Frage stellen muss, sondern auch eine sogenannte Utopie, die man sich erdenkt. Und dieses Permanente sozusagen, was Adorno gefordert hat, Philosophieren entsteht live, also in dem Moment, wo man halt philosophiert. Diese permanente Überprüfung ist heute sehr moralistisch und ethisch geworden, aber hat wenig mit der Ideengeschichte zu tun. Und das ist sehr bezeichnend, finde ich.
Sie selbst sind 1968 in Polen geboren, dort aufgewachsen, haben also eine Staatsideologie erlebt, die sich sozialistisch nannte, eine politisch linke Idee als Staatsform, die für Sie allerdings nie glaubhaft war. 1985 sind Sie dann nach Westdeutschland gekommen und haben sich doch sehr, ich sag mal, gewundert über die Linke in der alten Bundesrepublik. Und das beschreiben Sie auch sehr eindrücklich in Ihrem Buch. Sie plädieren also für ein kritisches Denken, die Wirklichkeit in Frage stellendes Denken. Was genau könnte sich eine linke Utopie orientieren? Entlang welcher Utopie heißt für Sie das andere Denken, die Wirklichkeit dialektisch betrachten? Was bedeutet das konkret? Können Sie uns ein paar Beispiele dafür geben?
Ganz genau. Sie muss, auch wenn das eben auf den ersten Blick so sich anhören wird, der Mann ist wahnsinnig, er denke halt utopisch, das werde niemals passieren. Sie muss diesen Wirkungsbereich, für den alle anderen Parteien, selbst so rechtskonservative, populistische wie die AfD, meinen zuständig zu sein, geschweige denn die christlichen Parteien, die sich für liberal halten oder die Sozialdemokraten, sie muss raus aus diesem Korsett. Sie muss Dinge denken und wagen, die sie immer ausgezeichnet haben, nämlich das, was nicht möglich sei, was visionär ist. Das ist, sprechen wir jetzt bitte nicht über die Gewalt. Dazu gab es vieles, auch von Walter Benjamin zur Kritik der Gewalt. Und sprechen wir jetzt nur über Visionen und Utopien. Und konkret braucht man sich nur die Französische Revolution anzuschauen, was da sozusagen erdacht worden und durchgeführt worden ist, wovon wir heute profitieren. Also wir sprechen hier natürlich auch von Rechten für Kinder und Frauen. So müsste die heutige Linke zum Beispiel raus aus diesem normalen Kontext, dass sie Identitätsbewegung verteidigt, sozial schwache Menschen aus dem Prekariat verteidigt. Sie müsste einfach Ideen und Visionen haben, die scheinbar nicht möglich sind. Und da kann man schon in dem Kontext drüber sprechen. Warum ist das so schwierig, bei sehr wohlhabenden Menschen, den Reichsten dieser Welt, Steuern einzutreiben? Da muss man eine Vision des Geldes entwickeln, die heute noch gar nicht möglich ist. Aber das muss man halt eben wagen, das muss man zur Sprache bringen und das muss man verteidigen und nicht sozusagen im Kontext der gegebenen Situationssystems sich bewegen. Das wird dann nie funktionieren. Fakt ist aber, dass nach wie vor das Kapital regiert. Marktwirtschaft hin, Marktwirtschaft her, da braucht man sich nur mit Menschen, die von der Ökonomie Ahnung haben. Es hat sich nichts geändert.
Riskiert man nicht, als naiv abgestempelt zu werden, wenn man anfängt, utopisch zu denken? Utopien sind irgendwie außer Mode geraten. Also wenn man jetzt sagt, den ewigen Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle, ist das nicht irgendwie ein bisschen naiv? Sie sagten es gerade, Sie schauen sich in Frankfurt am Main um und sehen vor allem das Kapital.
Das ist sehr naiv im Kontext, aber des kurzen Denkens, speziell jetzt, sagen wir mal, unserer Epoche, unseres Zeitgeistes. Aber die Linke hat normalerweise in viel längeren Zeiträumen gedacht, weil sie eben sich auseinandergesetzt hat mit der Rolle der Geschichte. Und gerade jetzt oder in unserem Zeitgeist gibt es ja doch etwas sehr Neues, dass wir gemerkt haben, wir müssen was ändern, nicht nur an dem Klimaschutz oder an unserem politischen und wirtschaftlichen System, sondern an unserem Denken, weil wir gezwungen sind, für mehrere Generationen zu denken. Also nicht nur für die Generationen, die im 21. Jahrhundert kommen, sondern auch später, weil wir eben so einen Punkt erreicht haben, wo wir viele rote Linien überschreiten. Und da sind Utopien notwendig. Es geht ja darum, dass quasi die Linke, zumindest als eine Ideengeschichte, sich wieder in dieser Ideengeschichte wiederfinden muss. Und das gelingt ihr sehr, sehr schwierig. Das ist egal, ob wir jetzt von Ost- oder Westeuropa sprechen. Im Spüren diesen Geist der Erneuerung und des Mutes, etwas zu wagen, wo man dann sofort aufschreit und sagt, das ist völlig utopisch.
Erneuerung und Mut, das ist ein Plädoyer, das sich findet in dem neuen Essay von Arthur Becker, Links, Ende und Anfang einer Utopie. Und dieser Essay ist gerade im Westend Verlag erschienen, 144 Seiten, 16 Euro. Arthur Becker, danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur.
Frau Kupferwerk, ich bedanke mich.
Perttu Saksa ist ein vielfach mit Preisen ausgezeichneter finnischer Foto- und Videokünstler. In seiner Kunst, da interessiert er sich vor allem für das schwierige Verhältnis von Mensch und Natur, für die Belastung der Umwelt durch menschliches Handeln. Seine nicht immer leicht zu entschlüsselnden Arbeiten, die werden weltweit gezeigt, in Galerien und Museen. Und jetzt präsentiert er ein Buch mit dem geheimnisvollen Titel Dark Atlas und zeigt darin eine Auswahl von Fotos, die bei seinen Reisen durch Afrika entstanden sind. Frank Dietschreit ist unser Rezensent und hat sich diesen Fotoband ein wenig genauer angesehen. Frank, Afrika ist ja ein riesiger Kontinent, klimatisch vielfältig, politisch widersprüchlich, religiös auch zerrissen. Hat sich Perttu Saksa auf eine spezielle Region konzentriert?
Ja, das muss man, glaube ich, auch. Sonst ist es ja ein Fass ohne Boden. Also er war vor allem in Westafrika unterwegs, so in Nigeria, Togo vor allem. Also gerade in den Regionen, die wir immer so mit dem Klischeebegriff Schwarzafrika mit diesem kolonialistischen Unterton bezeichnen. Und da spielt der Titel natürlich Dark Atlas schon so ein bisschen an. Mit unseren Klischeevorstellungen wird da ein bisschen gespielt. Aber es ist auch schon ein Hinweis auf das Thema und die Ästhetik dieser Fotoserie. Das ist kein fotografisches Tagebuch einer abenteuerlichen Reise ins Herz der Finsternis, die man mit Joseph Conrad ja mal gemacht hat. Es ist auch keine afrikanische Folklore, keine Stammesrituale, keine Megacities, kein Menschengewusel. Nichts, was sozusagen unser Klischeebild von Schwarzafrika irgendwie dominieren würde. Das wird alles ausgeblendet. Das geheimnisvolle Dunkle ist das schwarze Gold, das Rohöl, das unter katastrophalen Bedingungen da gefördert wird, das die Umwelt zerstört, das die Gesellschaft ja auch letztlich zerreißt. Ihn interessiert das Benzin, das da von den Bohrfeldern der multinationalen Konzerne von den Menschen gestohlen wird, die ja nichts von diesen Bodenschätzen und dem Reichtum haben und quasi zu Dieben werden, um irgendwie überleben zu können. Und dann punchen sie dieses gestohlene Benzin zu so einer Billigware und verkaufen das an jeder Straßenecke. Und das nennt sich Kpayo und wird dann in Kanister und Glasbehälter und Plastikflaschen abgefüllt. Und das steht sozusagen im Zentrum seines fotografischen Interesses, dieses Kpayo. Das eröffnet für den Fotografen sozusagen Gedankenräume, um darüber nachzudenken, welche Konsequenzen dieser Raubbau an der Natur hat und unser Hunger nach Energie zu immer neuen Dingen verleiten lässt, für Mensch, Natur und Tier.
Und wie macht der Fotograf dieses Phänomen, dieses geklauten Billigbenzins Pajo, wie ich gerade gelernt habe, ja, und die Auswirkungen dieses Energieraubbaus deutlich?
Im Grunde über Bande, indirekt, so ästhetisch verfremdet. Also wir sehen nicht die Menschen bei der Arbeit auf den Bohrfeldern oder die Tiere, die da irgendwie im schwarzen Schlamm versinken und veröden. Dieser ganze reale Wahnsinn der Ausbeutung und des Spätkapitalismus und der religiösen Verwerfung und politischen Verwerfung in Afrika findet indirekt statt. Alles sehen wir im Grunde gar nicht, sondern er schafft so eine surreal anmutende Welt aus Impressionen, symbolisch aufgeladen, wie Stillleben wirkt. Das ist so eine abstrakte Malerei, hatte ich manchmal das Gefühl. Wie ein Bühnenbild zu einer rätselhaften Theateraufführung, die wir überhaupt nicht verstehen. Er sucht mit der Kamera so in der Dunkelheit, die alles umschwebt, nach Konturen, nach Licht, nach den Grenzen der Wahrnehmung, nach unseren trügerischen Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Dann schälen sich manchmal so Umrisse heraus, ölige Kanister, verbeulte Plastikflaschen und die sind dann halb gefüllt mit diesem Billigbenzin. Und dann geht er mit der Kamera ganz nah ran, tastet so kleine Details ab, nimmt uns mit quasi in das Innere dieser öligen Benzinbehälter und man spürt förmlich diesen Geruch. Man glaubt, diesen Geruch in der Nase zu haben oder auch dieses ätzende Gefühl auf der Haut. Und dann arrangiert er manchmal diese Behälter nach Farben und Größe und schafft wieder so neue ästhetische Wahrnehmung. So schön scheußliche Sinnestäuschung, hatte ich so das Gefühl. Und da wird nichts analysiert und es werden auch nicht die Probleme benannt oder Auswege aus diesem ganzen Kreislauf der Naturzerstörung gezeigt, sondern er öffnet Pforten der Wahrnehmung für uns, so Assoziationsfelder, dass wir das selbst erleben und erfahren können, was es bedeutet, mit diesem Billigbenzin zu handeln.
Kommen denn auch Umwelt und Natur ins Blickfeld des Fotografen?
Ja, er steht dann manchmal plötzlich so in so einer ganz menschenleeren Landschaft. Und dann sehen wir einen grauen Fluss, über dem sich so die Wolken zusammenbrauen. Oder im verwilderten Gestrüpp findet er so ein paar verlassene Häuser. Die Fenster und Türen sind so längst rausgerissen und alles ist nur noch modrig. Und auf den kaputten Fußböden schlängelt sich eine Pythonschlange so durch die Ruinen. Oder so ein alter Schädel eines Tieres liegt da ganz verlassen rum. Oder ein toter Vogel liegt auf den Holz. Oder eine Eule in einem vergitterten Korb ist gefangen. Und manchmal sieht man auch ganz fürchterliches Bild, also ein abgeschlagener Kopf eines Hundes und eines Leoparden zu so einem bizarren Kunstwerk arrangiert. Also Gewalt, Tod, Verwesung, Ekel, das ist alles irgendwie da. Man spürt es irgendwie, aber man sieht nicht, wer das zu verantworten hat. Man muss sich quasi selbst einen Reim darauf machen, was das alles bedeuten könnte.
Du hast noch kein einziges Foto erwähnt, auf dem auch ein Mensch zu sehen ist. Kommen Menschen überhaupt vor in diesem Fotoband?
Tatsächlich nein. Es gibt keinen Mensch. Auf dem allerletzten Foto sieht man zwei Hände, die unter einem Strahl von Billigbenzin offensichtlich sich die Hände waschen. Vielleicht irgendeine illegale Tätigkeit gerade gemacht haben und sich jetzt da von diesen schwarzen Ölresten, man sieht noch so ein paar schwarze Ölreste auf den Fingern, das abwaschen. Ansonsten hat man das Gefühl, der Mensch ist abgeschafft, er hat sich selbst abgeschafft. Er hat die Umwelt zerstört, er hat seinen Raum des Lebens zerstört, die Apokalypse, irgendwas hat stattgefunden. Und jetzt geht es eigentlich nur noch so in der Asche der kaputten Welt herumzustochern und in den Ruinen der Industriegesellschaft vielleicht etwas zu finden, was Neues, was Besseres aufzubauen. Also dieser Dark Atlas, das ist so eine symbolische Abstraktion oder sinnliche Ästhetik, die zeigt die Lust am eigenen Untergang des Menschen und dass es vielleicht doch jetzt endlich mal Zeit wäre, etwas dagegen zu unternehmen, in Afrika, in Europa, überall.
Dark Atlas von Pertu Saxa, vorgestellt in der politischen Lesart von Frank Dietschreit. Erschienen ist der Fotoband im Kera Verlag, 96 Seiten, 40 Farbabbildungen und 38 €. Was haben rasch wachsende Slums afrikanischer und asiatischer Metropolen mit hiesigen Corona-Leugnern zu tun, die ihre Freiheit durch Vorsichtsregeln eingeschränkt sehen? Sehr viel, das behauptet jedenfalls Uli Krug in seinem Essay Krankheit als Kränkung. Denn beide seien Ergebnis globaler Produktionsbedingungen. Bodo Maushäuser, klären Sie uns auf. Im Klappentext des Buches lese ich, über die Verbindung zwischen Seuchen und Slums werde im Zusammenhang mit Corona kaum geredet, während diese Kausalität im 19. Jahrhundert gleich erkannt wurde. Was meint der Autor genau damit? Dieser Zusammenhang zwischen Pandemie und Slums, wollen wir den einfach nicht wahrhaben?
So meint er es. Und er erinnert an den Beginn der Globalisierung, damals als arme Staaten von der Weltbank Kredite bekamen, wenn sie sich für den Welthandel öffneten. In Afrika hieß das, multinationale Konzerne kriegen die Kontrolle über Landflächen und Bodenschätze. Die herkömmliche Landwirtschaft wurde durch diese Programme ruiniert. Die Kleinbauern hatten dann noch die Chance auf einen Job in den neuen Fabriken oder sie hatten keinen Job, verarmten, flohen. Oder sie gingen in Metropolen, aber da schafften sie es als arme Menschen meistens nur an die Ränder, in die Slums. In Asien war es ein bisschen anders. Da baute das internationale Kapital eher Fabriken und bot dann schlecht bezahlte Jobs an für die Fertigung von Billigprodukten für reiche Länder, für uns zum Beispiel. Aber mit dem gleichen Ergebnis für die Einheimischen, entweder mieser Job oder arbeitslos, also ab in die Metropolen und da als Armer in die Slums.
Vom Regen in die Traufe sozusagen. Und diese Slums, die fördern die Übertragung und Verbreitung dieser neuartigen Viren, kombiniere ich jetzt aus dem, was Sie gerade erzählt haben?
Ja, die Wissenschaftler sind sich relativ einig, dass die jüngsten Viren, also Ebola und alle SARS-Varianten, auch Corona, auf Menschen dort übertragen wurden, wo Menschen Kontakt mit Wildtieren hatten. Und der findet da statt, wo die Lebensräume von Wildtieren und Menschen sich treffen. Und wir waren eben bei den Slums, jetzt sind wir wieder in den Slums, da treffen die sich. Und da werden Wildtiere auf sogenannten Wet Markets gehandelt, tot oder lebendig, ohne hygienische Standards. Und sie werden verzehrt, weil industriell produziertes Fleisch für die Ärmsten viel zu teuer ist. Auch mit Schleichkatzen und Bambusratten wird gehandelt und die sind nachgewiesene Träger von Coronaviren. Ein Wet Market aus der chinesischen Provinz Wuhan ist Anfang 2020 berühmt geworden und diese Geschichte ging dann um die Welt und Corona auch und für Uli Krug eine Folge der Globalisierung.
Das ist also eine Virenentstehungsgeschichte, die vom Ökonomischen ausgeht. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über den Titel des Buches sprechen. Der lautet ja Krankheit als Kränkung, Narzissmus und Ignoranz in pandemischen Zeiten. Wie kommt es denn dazu, dass ein Virus als persönliche Kränkung wahrgenommen wird?
Da sind die Motive unterschiedlich, aber ähnlich. Im Deutschen gibt es eine traditionell verwurzelte Idealisierung der Natur. Mit allen Ausformungen, harmlos oder weniger harmlos, nehmen wir die esoterischen Anteile oder den Glauben an die Anthroposophie und die als Hardcore-Variante, die ideologisierte Heilkunde. Und Uli Krug nennt das einmal spiritueller Narzissmus. Dann die Nazi-Ideologie vom gesunden deutschen Körper, Volkskörper. Und zur deutschen Tradition gehören auch Impffeindlichkeit und Impfskepsis, egal ob bei Pocken vor 100 Jahren oder dann bei Masern oder jetzt bei Corona. Und obendrauf noch eine latente Politikfeindlichkeit, so nach dem Motto, die stecken alle unter einer Decke und haben ihre eigenen Interessen, die aber nicht unsere Interessen sind. Und in der Summe konstatiert Uli Krug einen, so nennt er es, spätmodernen alltäglichen Narzissmus mit einem Freiheitsbegriff, der die Erlaubnis zur Rücksichtslosigkeit einschließt.
Hat der Autor denn eine Erklärung für dieses Phänomen?
Er erklärt es psychologisch. Er nennt es Kränkung durch den Einbruch des Realen in die Wunschwelt. Die Kränkung der Corona-Leugner entstehe durch eine subjektiv gefühlte Behinderung der Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Und das auch noch durch ein undurchschaubares Realitätsprinzip, das sie schon lange als Spaßbremse unter Verdacht haben und das sie einfach nur stört. Es ist so ein bisschen wie bei einem Kleinkind. Die Legitimation dieser Realitätsverweigerer sind ihre Verschwörungserzählungen. Und die sind das Vehikel, um die Stelle des Irrglaubens umzubesetzen. Nun sind nicht die Corona-Leugner irrational, sondern die reale Welt ist wahnsinnig und will alle mit sich in den Abgrund reißen. Und dagegen müsse man sich wehren. Und schon erscheinen Corona-Leugner vor sich selbst als die einzigen rationalen Akteure, die die Menschheit vor ihrer Vernichtung retten können.
So, jetzt haben wir auf der einen Seite also die Corona-Leugner und diesen modernen alltäglichen Narzissmus. Dann haben wir auf der anderen Seite die Slums in Afrika und Asien. Lassen Sie uns nochmal den Zusammenhang herstellen. Was verbindet denn beide Phänomene tatsächlich?
Die herrschenden Produktionsbedingungen. Der narzisstische moderne Mensch, sagt Uli Krug, ist den Produktionsprozessen, den globalen Produktionsprozessen, so weit entfremdet, dass er unter chronischem Realitätsverlust leidet. Er hat keinen Begriff davon, unter welch extremen Bedingungen in asiatischen Fabriken für ihn gearbeitet wird. Hauptsache, die Klamotten passen zum Style. Es gibt ein schönes Zitat in diesem Buch, das heißt, die Rückkehr des Abgedrängten erfolgt per Tröpfcheninfektion. Und es ist wohl kein Zufall, schreibt Uli Krug, dass der erste deutsche Corona-Patient ein Mitarbeiter eines Autozuliefererbetriebs war, der aus China zurückkam. Das Virus erreichte uns also offenbar über die Lieferketten der Globalisierung auf dem Rückweg. Insofern, in beiden Teilen des Buches wird ökonomisch argumentiert. Zusammengefasst kann man es so sagen, ohne die Praxis und die Ideologie der Globalisierung, also ohne Ausnutzung und Verarmung der Dritten Welt, gäbe es weder die modernen Viren bei Menschen, noch deren narzisstische Deformationen quasi als Lebensstil.
Eine interessante These. Empfehlen Sie dieses Buch, Bodo Maushäuser?
Ja. Uli Krug hat sich für diese globalisierungskritische Erklärung der Virusübertragung, wie auch der Kränkung so vieler, entschieden. Darüber kann man streiten. Aber es ist eben seine These und die arbeitet der Autor schlüssig aus. Das tut er zwar auf engem Raum, es ist ja nur ein Büchlein, aber vielleicht ist das auch seine Stärke.
Sagt Bodo Maushäuser über den Essay Krankheit als Kränkung, Narzissmus und Ignoranz in pandemischen Zeiten. Autor ist Uli Krug, erschienen ist das Ganze bei Tiamat, 112 Seiten, 16 Euro. Und jetzt widmen wir uns einem wohl menschlichsten aller Gefühle, der Wut. Wut, Mut zum Zorn heißt ein Buch, das im Hirzel Verlag erschienen ist. Geschrieben hat es Johanna Kurucik, studierte Humanmedizinerin und Redakteurin im Ressort Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Worin besteht denn eigentlich der Unterschied zwischen Wut und Zorn, Johanna Kurucik?
Nun, es ist so, wenn wir heute im Alltag wütend werden, uns über den Stau beklagen oder vielleicht ein Nachrichtensprecher von dem Krieg berichtet, da unterscheiden wir diese Wortzwillinge eigentlich kaum. Aber natürlich kann man die Wortstränge historisch zurückverfolgen. Die Wut wird geschichtlich eher mit Besessenheit und Wahnsinn gefasst. Zum Beispiel sehen wir das ja immer noch bei der Tollwut. Da sehen wir auch diesen medizinischen Kontext von der Raserei. Und lange galt Wut auch einzig im Deutschen als Beschreibung einer Intensität. Also das Meer kann wüten, der Wind wütet. Also es ist eine sehr intensive Erfahrung. Und Zorn hingegen, da gibt es auch theologische und juristische Kontexte. Dem Zorn wohnt so eher eine Rationalität drin, eine Berechtigung. Beim Zorn stellt sich immer die Frage, auf wen ist man zornig? Man benutzt das Wort heute nicht mehr, Zorn.
Ja, so ein bisschen aus der Mode gekommen, ne?
Ja, genau. Es klingt so ein bisschen historisch und veraltet. Aber tatsächlich kann man behaupten, dass so die moderne Wut, die wir als Gefühl kennen, das jeder hat, wie Sie eben gesagt haben, aus dem antiken Herrscherzorn entstanden ist. Lange war nämlich Zorn mächtigen Männern vorbehalten.
Auch das ist ein Thema in Ihrem Buch, aber Sie gehen der Wut erst einmal historisch nach. In welchen Schriften kommt sie vor, angefangen von der Bibel über die Antike bis ins Hier und Jetzt? Sie betrachten sie dann psychologisch, naturwissenschaftlich, literarisch, philosophisch, politisch. Was genau hat Sie denn an der Wut interessiert?
Ich fand es spannend, dass die Wut so ein kontroverses Gefühl ist, das irgendwie nicht sein darf und als Sünde gilt, aber auch wahnsinnig eben zum Menschen dazugehört und so voller Energie steckt. Sie kann im politischen Sinne eben dieser Motor für Veränderung sein. Ich meine, ohne Wut könnte es keine Revolution geben und dient im Privaten dazu, meine Grenzen zu schützen. Und ich finde es interessant, dass es so verpönt ist. Und gleichzeitig ist es eine wahnsinnig körperliche Erfahrung. Wut geht anders als andere Emotionen mit einer stärkeren Veränderung einher, zum Beispiel werden unsere Muskeln stärker durchblutet. Der ganze Körper reagiert sozusagen mit. Und dennoch darf es irgendwie für viele nicht sein. Das fand ich sehr spannend.
Ja, es ist auf eine Weise tabuisiert. Jeder kennt trotzdem dieses Gefühl von Wut. Wann ist es tatsächlich erlaubt, wütend zu sein, in Anführungsstrichen, wann eher verpönt? Und Sie sagten schon, meist ist es die männliche Wut, über die wir sprechen. Was ist mit der weiblichen Wut?
Wut ist generell in unserer Gesellschaft eigentlich eher kritisch gesehen, denn die entspricht nicht dem Ideal von Gelassenheit und Achtsamkeit, sag ich mal, sondern eher als Zeichen, dass man sich nicht im Griff hat. In diesen Tagen sieht man das aber ja auch teilweise, dass es eine andere Seite hat, dass Wut nämlich als Wut über Ungerechtigkeit auch ein politisches Gefühl hat und so auch eine moralische Ebene anspielt. Interessant ist aber die Frage, wem es gestattet ist, wütend zu sein, denn ganz krass unterscheiden wir in unserer Gesellschaft, wie wir männlichen Wut und weibliche Wut sehen. Denn männliche Wut wird mehr akzeptiert, kann sogar zu deren Vorteil sein. In Studien galten zum Beispiel wütend auftretende Männer als kompetenter und engagierter, wütend auftretende Frauen hingegen als unkontrolliert, als schnell als wahnsinnig und letztlich auch hysterisch, dieses schreckliche Wort, eben als lächerlich, wenn man schon die Wörter Zickenkrieg, Stutenbissigkeit, das, indem man die weibliche Wut nicht sieht, ist das auch ein Weg, deren Anliegen zu degradieren. Denn man muss ja immer fragen, was steckt hinter der Wut? Also was löst dieses Gefühl aus?
Sie widmen dem Ganzen auch ja ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch. Haben Sie das Gefühl, da ändert sich was?
Man kann dieses Gefühl derzeit auf jeden Fall gewinnen. Es erscheinen viele Bücher, die sich mit der weiblichen Wut auseinandersetzen und Artikel und zum Beispiel die Dichterin Audre Lorde, die sehr über feministische und weibliche Wut geschrieben hat, wird so wiederentdeckt. Also man kann den Eindruck haben, dass es sich derzeit ändert, aber das ist doch sehr in unserer Gesellschaft drin, diese Prägung, dass Zorn eine männliche Emotion ist. Das beginnt ja schon im Kindesalter. Werden zum Beispiel wütenden Jungs mehr Aufmerksamkeit geschenkt in Studien und auf der anderen Seite dann eher lieben, braven Mädchen. Und ich glaube, bis wir das wirklich hinter uns gelassen haben, da steckt noch viel Arbeit hinter.
Dass Wut zerstörerisch sein kann, braucht man ja nicht weiter auszuführen, aber sie kann eben auch produktiv sein, denken wir, und Sie haben es auch schon genannt, an Revolutionen, ganz konkret jetzt an Fridays for Future zum Beispiel, auch ganze Bewegungen, die ja auch wütend ist, teilweise zumindest, aber auch was Konstruktives in sich trägt. Welchen biologischen Zweck hat die Wut?
Die Evolution ist ja pragmatisch. Also was dem Menschen nicht nützt zum Überleben, ist irgendwann wieder verschwunden. Und Wut ist halt, wie wir gesagt haben, schon sehr viel Arbeit für den Körper. Und das gehen wir ein, denn sie ist wichtig zum Überleben. Wut schützt mich und schützt meine Grenzen und ist eine Reaktion auf eine Bedrohung. Unsere Muskeln werden eben stärker durchblutet, man hat mehr Kraft, wir atmen häufiger. Das alles dient dazu, um uns für den Kampf vorzubereiten, als Teil der sogenannten Kampf- oder Fluchtreaktion. Nun sagen manche Kritiker, dass man das vielleicht in der Steinzeit nützlich war, wenn man sich irgendwie und seine Beute gegen wilde Tiere verteidigen musste. Aber heute haben wir Gerichte und Polizei, die uns schützt. Da bräuchte man die Wut nicht mehr. Aber auf persönlicher Ebene ist sie eben immer noch ein wichtiges Alarmsignal für mich. Hier stimmt was nicht, hier wurde mein Selbstwert verletzt. Also Wut ist in dem Sinne, dient eigentlich ganz unserer Verteidigung.
Also ein Gefühl, das nicht zu vernachlässigen ist. Und das führen Sie aus in Ihrem Buch Wut, Mut zum Zorn. Das Buch von Johanna Kuruczyk ist im Hirzel Verlag erschienen. 128 Seiten, 15 €. Johanna Kuruczyk, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.